Bibelheise.
Grausige Verbrechen, Bosheit. Es ist doch schwer zu akzeptieren, dass Gott gerecht ist und nicht sein Gericht über all das Schreckliche bringt, das die Menschen im Lauf der Geschichte getan haben.
Geschichte und Abenteuer. Hier ist Carlos Waldo und ich mag Abenteuer. Aber die Bibelreise bietet beides. Man betrachtet die Vergangenheit, lernt für die Gegenwart und versteht damit die Zukunft. Heute folgt ein neuer Abschnitt mit dem ersten Kapitel aus dem zweiten Brief des Apostel Paulus an die Thessalonicher. Professor Luis Sayong warnt uns vor den Gefahren, denen jeder Christ ausgesetzt ist. Das Thema heute: die Verfolgten. Es fällt uns schwer, die Verfolgung der Gemeinde Gottes anzunehmen. Warum wohl wird ein gläubiger Mensch so sehr ausgegrenzt und verfolgt?
Nun, liebe Hörer der Bibelreise, wir haben uns ja bereits über den ersten Thessalonicher Brief unterhalten. Wir erinnern uns sicher, dass Paulus jenen ersten Brief um das Jahr 51 geschrieben und von Korinth her gesandt hat. Und nun fragen wir uns wohl, warum denn ein zweiter Brief an jene Brüder dort nötig wurde. Die meisten Gelehrten meinen, dass dieser zweite Brief schon kurz nach dem ersten gefolgt ist, vielleicht etwa ein halbes Jahr später. Aller Anschein nach waren die Nöte, von denen der erste Brief handelt, noch nicht gelöst, und deshalb hätte dann Paulus sehr bald diesen weiteren Brief an die Thessalonicher gerichtet. Immerhin hat der Apostel die Gemeinde in Thessalonich sehr gelobt, und der erste Brief feiert eine Reihe positiver Angelegenheiten, aber dennoch gab es weiterhin Nöte in der Gemeinde. Es geht uns jetzt also darum zu verstehen, was dort in jener Gemeinde geschah. So heißt es dann ab Vers 1: Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Euch allen Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Paulus schreibt also gemeinsam mit Silvanus und Timotheus, wobei Silvanus ja eine Abart des Namens Silas ist. Es ist also die gleiche Person. Es gibt im Neuen Testament keinen Silvanus und einen anderen Silas. Paulus sendet also zunächst seinen üblichen Gruß, Gnade und Frieden von Gott und Jesus Christus. Dann sagt er weiter: Brüder, wir müssen immer wieder Gott für euch alle danken, und das ist recht so, denn euer Glaube nimmt immer mehr zu, ebenso wie eure gegenseitige Liebe. Thessalonich ist eine der Gemeinden, die Paulus am meisten lobt, und hier betont er besonders ihren Glauben und ihre Liebe. Deshalb rühmen wir uns um euretwillen unter den Gemeinden Gottes angesichts der Beständigkeit und des Glaubens, die ihr bei all euren Verfolgungen und Nöten erweist. Sie beweisen, dass Gott Recht richtet, und bekunden euren Wunsch, würdig seines Reiches zu leben, um weswillen wir auch leidet. Hier müssen wir uns ein wenig mit der Geschichte beschäftigen. Der Ursprung der Gemeinde in Thessalonich wird in Apostelgeschichte 17 berichtet. Das geschah inmitten einer großen Auseinandersetzung und Verwirrung rings um einige Juden, die sich dem Evangelium entgegenstellten. Und so erweist sich immer wieder, dass eine echte Gemeinde Gottes Verfolgungen ausgesetzt ist. Verfolgung und Nöte sind immer wieder Kennzeichen der christlichen Gemeinden, nicht nur zur Zeit des Neuen Testamentes, sondern bis heute in aller Welt. Übrigens ist es doch auffällig, dass zu einem Zeitpunkt, in dem so viel von Menschenrechten die Rede ist, die Rechte der Christen vielerorts nicht berücksichtigt werden. Die im Neuen Testament begonnene Verfolgung geschieht auch heute noch, insbesondere in jenen Teilen der Welt, wo es an Religionsfreiheit mangelt. So schreibt Paulus hier mit der Absicht zu trösten, damit jene verfolgten Glieder der Gemeinde in Thessalonich mit ihrer Lage zurechtkommen können. Dabei ist der erste wichtige Punkt, dass Gott das alles bewusst ist. Er verliert nicht die Kontrolle darüber. Er arbeitet zugunsten der Gemeinde, und diese Verfolgung, dieses Leid und die Nöte gehören zu dem Kampf, den alle durchleben müssen, um in das Reich Gottes einzutreten. Auffällig ist dabei Vers 5. Sie, also die Verfolgungen, beweisen, dass Gott Recht richtet, und bekunden euren Wunsch, würdig seines Reiches zu leben, um weswillen ihr auch leidet. Obwohl heutzutage viele Leute ganz andere Ansichten vertreten, ist im Neuen Testament, Achtung hier, liebe Hörer, das Leid ein fester Bestandteil der Erlösung. Ich weiß, dass das nicht sehr angenehm klingt, aber ein jeder, der ein rechtes und geheiligtes Leben führen will, wird in einer gottfernen Gesellschaft Schwierigkeiten haben. Weiter klärt dann der Text über die Lage der Verfolgten auf. Es ist von Seiten Gottes Recht, jenen, die euch Not bereiten, mit Not zu antworten und euch, die ihr Not leidet, sowie auch uns Erleichterung zu spenden. Das wird dann geschehen, wenn der Herr Jesus Christus vom Himmel aus zusammen mit seinen mächtigen Engeln mitten in Flammen offenbart wird. Hier müssen wir auf den Nachdruck des 2. Thessalonicher Briefes achten. Die Verfolgung ist im Gange, die Not der Gemeinde ist eine Wirklichkeit. Ungerechtigkeit über Ungerechtigkeit befällt die aufrichtigen Christen, die Jesus Christus und den Lehren des Neuen Testaments folgen. Gott aber notiert das alles. Gott ist gerecht und er weiß über alles Bescheid und berücksichtigt das. Und das kommt der Augenblick, bei dem die Christen von ihren Leiden befreit werden und die ihnen Not bereitet haben, selbst Not erleiden werden. Der Text sagt hier, dass diese große Offenbarung der Gerechtigkeit gegen die ungerechte Verfolgung bei der endzeitlichen Erscheinung des Herrn Jesus Christus geschehen wird, wenn er zusammen mit seinen Engeln wieder erscheint, und zwar auf großartige Weise mitten in Flammen. Die Wiederkunft Christi, das zweite Kommen Jesu, ist ein grundlegender Gedanke der Theologie bei Paulus über die Endzeit im Neuen Testament. Er wird jene strafen, heißt es in Vers 8, die Gott nicht kennen und dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Diese werden die Strafe der ewigen Zerstörung erleiden, die Trennung von der Gegenwart des Herrn und der Majestät seiner Macht. Die Bibel sagt ganz klar darüber, das Gericht Gottes kommt über alle, die sich gegen das Evangelium auflehnen, die sich gegen die Gemeinde Gottes wenden und dem Evangelium Jesu nicht folgen. So werden jene, die den Thessalonichern und auch anderen Christen entlang der Geschichte Leid zufügten, die Strafe der ewigen Zerstörung und immerwährenden Trennung vom Herrn erfahren. Liebe Hörer, viele Leute meinen doch, dass unsere Beziehung zu Gott nur eine Sache religiöser Vorliebe sei und dass ein jeder das wählen kann, was ihm beliebt. Die Bibel lehrt aber etwas anderes. Laut der Bibel ist das eine ernste Angelegenheit und dass eine Missachtung Gottes in Christus Jesus, die Weigerung, das Herz dem Evangelium zu öffnen, uns letztlich auf ewig von Gott trennt. Deshalb ist es so wichtig und nötig zu verkünden, was uns das Evangelium über unser künftiges Leben zu sagen hat. Laut Vers 10 wird das geschehen, wenn er wiederkommt, um in seinen Heiligen verherrlicht und von allen Gläubigen bewundert zu werden, auch eurerseits, die ihr unserem Zeugnis geglaubt habt. Das bedeutet, dass die Gemeinde zwar gegenwärtig Verluste und große Verfolgung erleiden kann, oft in der Öffentlichkeit und der Gesellschaft verleumdet wird, dass aber tatsächlich am Tag des Herrn die Dinge so zutage treten werden, wie sie wirklich sind und das Gericht Gottes über die Erde kommt. Die Thessalonicher dürfen also getrost sein, denn Gott beherrscht weiterhin die Lage und weiß sehr wohl, einem jeden den rechten Lohn für sein Verhalten zu spenden. Dessen bewusst beten wir ständig für euch, dass unser Gott euch eurer Berufung würdig erhält und mit Macht jedes gute Vorhaben und jedes Glaubenswerk ausführt. Paulus betet um Festigkeit für die Thessalonicher. Sie sollen durch alle Widerstände, Nöte und Verfolgungen beweisen, dass sie ihrer christlichen Berufung würdig sind. So wird Gott in ihrem Leben sein ganzes gutes Vorhaben vollbringen. So wird der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ja, liebe Hörer, obwohl die Gemeinde in Thessalonich so viel Lob verdient und trotz aller guten Nachrichten über sie, erlebt auch diese Gemeinde ernste Nöte. Sie wurden verfolgt und Paulus leitet sie an, in dieser Not durchzuhalten. Unser Wunsch ist, dass wir alle im Hinblick auf den 2. Thessalonicher Brief immer besser darauf vorbereitet werden, auch unerwarteten Verfolgungen entgegentreten zu können.
Um noch mehr zu lernen, müssen wir unseren Lehrer Professor Louis Ayon fragen. Nun also über den 2. Brief von Paulus an die Thessalonicher Kapitel 1. Wenig Verse, aber viele Fragen. warum werden denn die Christen überall verfolgt? Sollten sie nicht vielleicht auch selber Schuld an ihrer Not haben?
Pastor Carlos, viele Leute bezeichnen sich als Christen, aber verhalten sich dermaßen daneben, dass sie schon dadurch in Not geraten. Das sind jene lästigen und seltsamen Zeitgenossen, die überall Verwirrung stiften und sich danach als Verfolgte beklagen. Das gibt es leider auch, aber darum geht es hier im Bibeltext nicht. Die Verfolgung des Christentums hat im Neuen Testament verschiedene Seiten und der Grund ist nicht schwer zu begreifen. Zunächst fällt auf, dass die Christen Not gegenüber den Juden hatten. Und warum? Einerseits, weil sie die Ansicht des Judentums in Frage stellten, dass der Mensch durch seine Werke und die Befolgung des Gesetzes gerechtfertigt werden könnte. Vielen Juden gefiel das nicht und dann gab es Reibereien. Sie fühlten sich durch dieses andersartige Schriftverständnis bedroht und wandten sich gegen die Christen, weil sie meinten, dass diese den Leuten nur das Leben erleichtern, indem sie verkündeten, dass man durch den Glauben und nicht durch die Werke gerechtfertigt wird. Dann kam noch hinzu, dass damals viele Heiden Interesse am Judentum, an der Bibel und dem Gott Israels bekundeten. Dann traten die Christen auf und sagten, ihr habt durch Christus unmittelbaren Zugang zu Gott und braucht nicht diese ganze jüdische Bürokratie. Das ärgerte natürlich die Juden und auch die Judaisten innerhalb der Gemeinde störte das. Und sie sagten, diese Leute wollen, dass ihr Heiden zu Gott kommen könnt, ohne den Sabbat zu halten und die ganzen Forderungen des Gesetzes zu erfüllen. Das brachte den Christen seitens der Juden Schwierigkeiten ein. Andererseits gab es auch seitens der Heiden, also der Römer, manchmal noch größere Schwierigkeiten. Warum? Weil die Christen behaupteten, Jesus Christus sei König. Und für die Römer war allein Cäsar König und Kaiser. So erschienen die Christen den Römern als staatsfeindlich und politisch verdächtig. Außerdem wurde das Christentum nicht als eigenständige Religion anerkannt. Das römische Gesetz erkannte es nicht als Religio licita an. Es könnte also irgendeine Art heimliche Religion sein, die einen anderen Gott verkündet und einen anderen Menschen, der vorgibt, König zu sein. Deshalb wurden wie Christen auch von den Römern missachtet. Damit wurden die Christen zum Sündenbock. Derartige Dinge waren im Römischen Reich häufig. Was auch immer schlecht lief, wurde den Christen zur Last gelegt. Das war auch der Fall bei dem Großbrand Roms, für welchen Kaiser Nero die Christen beschuldigte. Und um diese ganze Verfolgung noch zu verschlimmern, verkündeten die Christen den Menschen, dass ihre Nöte Folge ihrer Sünde seien und dass sie Buße tun und zu Gott zurückkehren müssten. Kaum wird jemand solch einen Vorwurf schätzen.
Nun könnte man doch bei solchen Nöten und Verfolgungen durchaus klagen, dass es so nicht weitergehen dürfe. Paulus scheint aber an keiner Stelle dieser ersten Verse die Christen zu trösten. Er sagt sogar in Vers 5, ihr seid der Verfolgung würdig. Das tröstet doch nicht besonders. Jedenfalls war es sicher nicht das, was sie hören wollten.
Allerdings, rein menschlich gesprochen ist es tatsächlich kein Trost, zu hören, gratuliere, du hast die Prüfung der Verfolgung bestanden. Oder du wirst noch weiter verfolgt und das ist doch wunderbar. Nach menschlichen Maßstäben ist das nicht gerade ermutigend. Was aber Paulus sagt und das immerhin auch einen gewissen Trost bringt, ist, Leute, das ist alles nicht sinnlos. Gott beherrscht das alles und weiß, was sich abspielt. Es ist halt Tatsache, dass die Verfolgung mit zum Erlösungspaket gehört. Heute fällt es vielen schwer, das zu verstehen. Aber die Verfolgung kommt eben, um unseren Glauben zu prüfen, wie das Neue Testament es bereits darstellt. Zusammen mit ihr kommt aber auch der Trost mit seinem Hinweis. Lasst uns das Leben klar und sachlich betrachten. Worum es letztlich wirklich geht, ist die Ewigkeit, denn unser Leben hier vergeht doch sehr schnell. Wenn man dann hier ein wenig zu leiden hat und in der Ewigkeit ein bleibendes und gesegnetes Leben in der Gegenwart Gottes genießt, dann ist das, was man hier für einige Monate oder Jahre zu leiden hat, doch gar nichts im Vergleich zu dem, was da kommt. Von diesem Standpunkt der Ewigkeit aus gesehen, ist es in der Tat ein großer Trost zu wissen, dass unsere Verfolger auch der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes entgegenzutreten haben. Warum wünscht man sich dann als Mensch aber, dass diese Leute vom Blitz erschlagen werden? Gott sagt dazu, dass das keine Lösung ist.
Hier in Vers 6 des ersten Kapitels scheint es aber doch, dass Gott rachsüchtig ist. Ist das so? Wer Böses tut, muss dafür büßen?
Nun, das muss man sich schon sorgfältig ansehen. Sollte Gott wirklich rachsüchtig oder ein Rächer sein? Um das zu verstehen, muss man die Begriffe auseinanderhalten. Rachsucht ist ein negatives Wort. Es erweckt den Eindruck, dass hier jemand wütend ist und von Hass getrieben jemanden kaputt machen will. Das ist es aber nicht, was die Bibel über Gott sagt. Die Bibel lehrt, dass Gott gerecht ist und dass der Maßstab Gottes sich nach dieser vergeltenden Gerechtigkeit Gottes richtet. Wer Böses tut, wird früher oder später zurückerhalten, was er getan hat. Uns werden unsere bösen Taten nicht angerechnet, weil Christus am Kreuz auf Golgatha dafür gebüßt hat. Dank diesem Opfer Christi habe ich Zugang zur Erlösung. Meine Schulden sind zahllos, aber nachdem Christus an meiner Statt gelitten und ein vollkommenes Opfer gebracht hat, wurde mir vergeben und ich bin frei, weil Gott mich durch Christus hindurch betrachtet. Lehne ich aber diese Vergebung ab, was bleibt mir dann? Meine Schulden? Und ich muss das verantworten, was ich falsch gemacht habe. So handelten dann Gott selbstverständlich nicht aus Rachsucht, aber doch als Rächer des Bösen, denn er ist ein gerechter Gott, der meine bösen Werke richten muss.
Nun zu Vers 9. Ist hier wirklich von der Hölle die Rede? Und was bedeutet ewiges Verderben? Das wiegt doch schwer.
Allerdings, der Text meint die Hölle, denn es heißt hier, dass sie die Strafe des ewigen Verderbens erleiden werden. Manche Leute stoßen sich daran. Wieso denn Hölle? Betrachtet man aber die Grausamkeit und Bosheit des Menschen entlang der Geschichte, wie wir die Weltgeschichte mit schlimmen Verbrechen und mit Bosheit vollgepackt haben, dann könnte man doch kaum Gott als gerecht bezeichnen, wenn er all diese entsetzlichen Taten der Menschen entlang der Geschichte nicht vor Gericht brächte. So kann man also sagen, dass der Begriff der Hölle im Neuen Testament schlechthin eine moralische Notwendigkeit ist. Es geht doch nicht, dass Gott einfach allen den Kopf kault und sagt, ach was, lass das, irgendwann biegen wir das schon zurecht. Mit einer gemeinsamen Pizza kommt schon alles in Ordnung. So nicht. Es stimmt also schon, dass die Hölle eine Wirklichkeit darstellt und dass das ewige Verderben das Urteil ist. Das heißt nicht, dass der Mensch dann nicht mehr existiert. Die Bibel meint eine bleibende Qual und deshalb ist es so wichtig, auf die Botschaft Gottes zu hören.
Liest man nun weiter, scheint es, als ob Gott dort in der Hölle nicht anwesend ist. Dann kommt die Frage auf, regiert etwa der Teufel dort?
Also bitte Vorsicht mit Missverständnissen. Gott ist doch allgegenwärtig, nicht wahr? Ist er nicht überall anwesend, dann ist er doch auch in der Hölle, oder? Wenn aber Gott auch in der Hölle ist, wieso behauptet dann die Bibel, dass wir dort von der Gegenwart Gottes geschieden sind? Wie kann das sein? Nun, Gott ist wohl in der Hölle anwesend, aber als Richter. Gott ist nicht in der Hölle als liebevoller Vater. Damit bleibt Gott allgegenwärtig. Das Gericht Gottes erweist sich in der Verdammung in die Hölle. Die Liebe Gottes, seine Gnade, seine Güte und seine Zuwendung als Vater sind in der Hölle nicht anwesend. Deshalb besteht die Hölle darin, dass die Verurteilten von der liebevollen Anwesenheit Gottes geschieden sind. Der Teufel ist nicht der König der Hölle. Der Teufel ist einer unter anderen zu ewiger Pein Verurteilten und hat dort gar nichts zu sagen.
Was soll ich denn nun angesichts all dieser Dinge mit meinem Alltag tun? Das wird unser nächstes Thema sein.
Heute haben wir uns auf der Bibelreise mit 2. Thessalonicher Kapitel 1 befasst, wo von dem Leid und dem Schmerz der verfolgten Thessalonicher die Rede ist. Wie viel Unrecht und Bosheit gibt es doch in der Welt, insbesondere gegen ungerecht verfolgte und misshandelte Christen, hauptsächlich in den evangeliumsfeindlichen Ländern. Lasst uns deshalb das Bewusstsein der göttlichen Gerechtigkeit bewahren. So können wir ruhig leben, weil wir wissen, dass Gott all diese Verfolgung richten wird.
Ende eines weiteren Abschnittes der Bibelreise. Wir melden uns aber wieder an diesem Sender zur gleichen Uhrzeit. Bis dann also!